Soko Schlager.
Der True Crime Podcast von Schlager.de.
Mit Janina Kirsch und Bettina Steinke. Schleswig-Holstein, 31. Juli 1969. Ein weißer Mercedes 220 S liegt völlig demoliert auf einer Wiese neben der Straße. Am Steuer Alexandra, Deutschlands gefeierter Schlagerstar. Wenige Minuten später trifft die Polizei ein, doch für die 27-jährige Sängerin kommt jede Hilfe zu spät. Noch in derselben Nacht bricht jemand in die Leichenhalle ein. Der Mann, den Alexandra erst vor Wochen heiraten wollte, ruft verzweifelt bei ihrer Verwandtschaft an und verschwindet dann spurlos. Und je tiefer man in die Akten blickt, desto mehr Fragezeichen tauchen auf. Bis hin zu Gerüchten über Geheimdienste und verschwundene Beweise.
Willkommen zu Soko Schlager. True Crime trifft Schlagerwelt. Ich bin die Bettina.
Und ich bin Janina.
Ja, Janina, ich bin schon ganz gespannt, denn heute rollen wir einen Fall auf, der seit 56 Jahren Legenden befeuert.
Ja, allerdings, es geht um den mysteriösen Unfalltod von Alexandra, bürgerlich Doris Nefjedow. Und kleine Anekdote, Bettina, von meiner Seite. Ich musste mir für meine Recherchen einen DVD-Player kaufen und eine DVD. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich war ein bisschen überfordert im ersten Moment. Hatte ich nämlich gar nicht mehr. Also es gab keine YouTube-Dokumentation, es gab nichts in irgendwelchen Mediatheken. Dann habe ich mir bei Amazon eine DVD bestellt und war völlig überfordert, weil ich gar nicht wusste, wie ich die gucken sollte. Also musste noch ein externer DVD-Player her, um den dann am Laptop anzuschließen.
Also man merkt schon, du bist ganz tief in die Recherchen eingestiegen. Mir wäre es genauso gegangen. Ich habe auch keinen DVD-Player mehr und ich wette, dass es ganz vielen aus unserer Hörerschaft einfach genauso geht. Aber spann uns jetzt mal nicht länger auf die Folter. Was hast du herausgefunden und wie fing das alles an?
Na, dann spulen wir mal ganz an den Anfang zurück. Denn in Alexandras Leben tauchen schon sehr früh Puzzleteile auf, die später entscheidend werden. 1942, Ostpreußen, dort beginnt heute unsere Geschichte. Und zwar in Heidekrug, früher Deutschland, heute Litauen. Am 19. Mai wird Doris Treitz, später bekannt als Alexandra, als jüngste von drei Schwestern geboren. Der Zweite Weltkrieg beherrscht das Land und macht auch vor Familie Treitz keinen Halt. Alexandras Vater wird eingezogen und Mutter Walli flieht mit ihren Mädchen nach Kiel. Dort entdeckt die kleine Alexandra dann die Liebe zur Musik. Sie singt in einem Chor und mit 10 Jahren fängt sie an, Klavier zu spielen. Teilweise sitzt sie den ganzen Tag am Klavier, vernachlässigt dafür sogar ihre Hausaufgaben. Schülerkonzerte, Ballettunterricht, Alexandra zieht es einfach zur Bühne. Von Kiel geht es dann für die Familie weiter nach Hamburg. Alexandras Eltern haben sich mittlerweile getrennt und so ziehen Mama Walli, Doris und ihre älteste Schwester gemeinsam in die Hansestadt. Genauer gesagt in das Arbeiterviertel Rothenburgsort. In der engen Sozialbauwohnung vermietet Walli ein Zimmer unter, um Geld zu verdienen. Doch das ist eine Entscheidung, die sie später noch bereuen wird. Doris tingelt indes mit ihrer Gitarre durch Hamburger Bars und versucht, sich so etwas Geld dazu zu verdienen. Denn sie träumt davon, eine große Chansonsängerin zu werden. Mama Walli unterstützt sie dabei. Sie ist ständig auf der Suche nach Sprungbrettern und wird dann auch plötzlich fündig. In einer Illustrierten findet sie eine Anzeige für einen Schönheitswettbewerb, die Miss Germany-Wahl. Mit ihrer tollen Ausstrahlung wird Doris dann Miss Hamburg und schafft 1962 diesen Sprung unter die 11 schönsten Frauen Deutschlands. Fernsehkameras verfolgen damals die Wahl und Doris wird dann in einem Interview nach ihren Wünschen gefragt und sagt voller Überzeugung in die Kamera: Russische Chansons will ich singen, vom Balkan, aber auch französische. Nur ein paar Jahre später geht genau dieser Traum dann in Erfüllung. Glücklich ist sie damit aber nicht unbedingt. Doris gewinnt die Miss Germany-Wahl 1962 zwar nicht, aber dafür gewinnt sie im selben Jahr etwas anderes. Das Herz von Nikolai Nefjedow. Er ist ein russischer Kaufmann, gut 30 Jahre älter als sie, der bei Mutter Walli zur Untermiete lebt. Es dauert nicht lange, bis sich Doris mit Nikolai verlobt und die beiden gemeinsam zu seiner Familie nach Boston reisen. Mutter Walli gefällt das aber gar nicht. Der Altersunterschied sei zu groß und er habe eben eine ganz andere Mentalität. Doch Doris macht Nägel mit Köpfen. Noch im Dezember desselben Jahres, also 1962, heiratet sie Nikolai. Sie trägt ein weißes Kleid, einen Schleier und lächelt in die Fotokamera, während Nikolai anschmiegsam seinen Kopf auf ihre Schulter legt. Am 26. Juni 1963 kommt dann ihr Sohn Alexander auf die Welt. Das Glück scheint perfekt. Doch Doris kommen schnell Zweifel an der Ehe auf. Sie bittet Nikolai um die Scheidung. Schweren Herzens geht Nikolai alleine nach Boston. Doris und Sohn Alexander, den sie liebevoll Sascha nennt, bleiben in Hamburg und ziehen wieder bei Mama Walli ein. 1964 sind Nikolai und Doris dann offiziell geschieden.
Das klingt nach einer sehr bewegenden Familiengeschichte. Also wir haben jetzt innerhalb weniger Minuten was zur Flucht gehört, zur Armut in Rothenburgs Ort und plötzlich dann zu einem Klemmerwettbewerb. Ich frage mich jetzt, warum lässt sich eine junge Frau, also sie war ja damals gerade erst 20 Jahre alt, auf eine Ehe mit einem 30 Jahre älteren Mann ein, gründet sehr schnell eine Familie mit ihm und bekommt dann aber nur kurze Zeit später schon Zweifel an ihrem Weg. Ist da irgendwas vorgefallen?
Naja, also wenn man zurückrechnet, ist ja klar, dass Doris bei der Hochzeit im Dezember 1962 schon schwanger gewesen sein muss. Der Sohn ist im Juni 1963 auf die Welt gekommen. Also war sie denn in den ersten Monaten, als sie Nikolai geheiratet hat. Das lässt natürlich Raum für die Vermutung, dass sie genau deshalb geheiratet haben könnte. Wir dürfen nicht vergessen, dass das damals eine ganz andere Zeit war als heute, wo das normal ist, dass man Kinder bekommt, ohne zu heiraten. Man braucht nicht unbedingt einen Eheschein. Es war damals natürlich ganz anders. Es war damals verpönt, schwanger zu sein und keinen Mann zu haben. Außerdem war Doris, das ist wirklich so, auch in allen Interviews und in der ganzen Recherche herausgekommen, ein Mensch, der unbedingt frei sein wollte. Also sie war eine Künstlerin, sie wollte sich in keine Schablone pressen lassen und sie hatte ihren ganz eigenen Willen, fast schon, würde ich sagen, einen Dickkopf. Und ich kann natürlich an dieser Stelle auch nur mutmaßen, aber ich kann mir vorstellen, dass sie sich von der Ehe und einem Leben in Amerika am Anfang mehr Freiheit gewünscht hat. Also Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Sie dann aber möglicherweise gemerkt hat, dass sie in einer Ehe auch irgendwie in einer Form von Abhängigkeit ist.
Spannend. Danke nochmal für den bisschen detaillierteren Einblick. Man muss aber dazu sagen, dass sie ja dann nach der Trennung gleich wieder bei ihrer Mutter Walli eingezogen ist. Das ist ja auch eine Form von Abhängigkeit.
Das stimmt. Trotzdem hat sie zu dem Zeitpunkt angefangen, ihr Leben wirklich komplett neu zu ordnen und sich auch voll auf ihre Karriere zu konzentrieren.
Wie ging denn ihre Karriere weiter?
Doris fängt dann eine Schauspielausbildung an. Nebenbei verdient sie Geld mit Auftritten in Bars und sucht auch regelmäßig den Kontakt zu Plattenfirmen. Doch zu diesem Zeitpunkt will sie niemand haben. Ihre Lieder, so hieß es damals, seien einfach zu melancholisch. Doch dann geschieht das Undenkbare. Kurze Zeit später tritt ein Mann in ihr Leben, der alles verändert. Hit-Produzent Fred Weirich. Bei einer Jubiläumsfeier ihres Chefs, Doris arbeitet zu der Zeit als Sekretärin und will auf der Party auftreten, steht er ganz unerwartet vor ihr und sagt, wenn Sie so singen, wie Sie aussehen, dann können wir, glaube ich, was zusammen machen. Ja, und dann hört er sie singen und bietet ihr tatsächlich direkt einen Vertrag sowie Probeaufnahmen an. Die Phonogrammdirektion teilt seine Begeisterung für Doris aber nicht sofort. Doch Fred Weirich gibt nicht auf. Er glaubt ganz, ganz fest an sie. Also organisiert er einen Auftritt vor ausgewählten Musikjournalisten, bittet die um Unterstützung und schließlich ist auch die Phonogramm überzeugt. Ja, und Doris bekommt ihre erste, damals noch Langspielplatte. Nur der Name Doris Nefjadow, der passt noch nicht so ganz. Also brainstorm Fred und Doris über Künstlernamen und als das Gespräch auf ihren Sohn Alexander kommt, ist schnell klar, wie sie als Sängerin heißen soll. Schlicht und einfach Alexandra. Von diesem Tag an geht ihre Karriere steil bergauf. 1967 geht sie mit dem französischen Superstar Salvatore Adamo auf Tour. Heute würde man sagen, sie war die Vorband. Die beiden freunden sich an, sie schreibt ihm deutsche Texte und sie ist auch die erste Interpretin, die seine Lieder singen darf. Bei einem Konzert in Berlin in der Philharmonie lernt sie dann Hans R. Beierlein kennen und später auch lieben. Beierlein ist der Talentemacher der Zeit, hat zum Beispiel aus Udo Jürgens einen Superstar gemacht. Und so dauert es auch nicht lange, bis Alexandra und Udo Jürgens sich musikalisch zusammentun. Wie ich finde, ein kluger Schachzug von Beierlein, denn Udo ist der Star am deutschen Schlagerhimmel und Alexandra noch zu der Zeit ein aufstrebendes Sternchen. 1968 produzieren sie dann gemeinsam den Hit Illusionen.
Illusionen blühen der Wirklichkeit zum Tanz der Jugendzeit. Ein erster Hauch.
Stimmt, das ist wirklich ein kluger Schachzug von Beierlein gewesen, weil ihm natürlich klar war, dass er Alexandra so einfach auch in die Hitparade befördern kann, wenn er sie zusammen mit Udo Jürgens was produzieren lässt.
Ja. Sie wurde auch danach als der weibliche Udo Jürgens gehandelt.
Das ist natürlich schon eine Auszeichnung, muss man sagen. Gut, Alexandra hat Glück gehabt, natürlich nicht nur Glück. Sie hatte ja wahnsinniges Talent, das haben wir jetzt auch schon gehört. Und sie war eben auch sehr zielstrebig. Also es sieht danach aus, als hätte sich alles erstmal für sie gefügt.
Zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall. Alexandra rast von einem Termin zum nächsten. Fernsehauftritte, Konzerte, Aufnahmen in Deutschland, Brasilien, Frankreich. Doch der Ruhm fordert irgendwann sein Tribut. Kurz nachdem sie im Februar 1969 mit der Goldenen Europa als beste Nachwuchssängerin ausgezeichnet wird, bricht Alexandra zusammen. Sie zieht sich zurück, geht zur Erholung für mehrere Wochen in die Schweiz. Und kaum genesen, kehrt sie zurück auf die Bühne und lernt bei einem Auftritt in Holland einen Mann kennen, der ihr Leben noch einmal komplett umkrempeln wird.
Wir reden hier von einer Künstlerin, die gerade Hitparaden stürmt und dann plötzlich kollabiert, quasi auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Ging es da wirklich nur um körperliche Beschwerden oder steckte da mehr dahinter?
Ja, es gibt da verschiedene Faktoren, die eine Rolle gespielt haben und mit Sicherheit auch mentale. Denn Alexandras Vater ist kurz vor der Verleihung, also im Januar 1969, gestorben. Zudem hatte Alexandra auch enormen Terminstress. Sie ist wirklich von einem Auftritt zum nächsten gejagt. Sie ist auch zur damaligen Zeit von Hamburg nach München gezogen. Das war noch eine Idee, die aus der Zeit stammt, als sie mit Beierlein liiert war. Mittlerweile ist sie von Beierlein schon wieder getrennt. Also das sind natürlich Faktoren, die Stress erzeugen. Und dann gibt es noch einen anderen Punkt, den man nicht aus den Augen verlieren darf und der an der Stelle, glaube ich, wichtig ist. Alexandra war immer ein bisschen als Künstlerin in einer Form von Zwiespalt, weil sie einen enormen Anspruch an sich selbst hatte, an ihre Texte, an die Lieder, die sie teilweise ja auch selber geschrieben hat. Und ihr war es ganz wichtig, dass sie Chansons mit Tiefe singt, also dass die Lieder und die Texte eine tiefere Bedeutung haben. Aber die Plattenfirmen wollten ihr die ganze Zeit massentaugliche Titel aufs Auge drücken. Und das ist ihr massiv gegen den Strich gegangen. Ich habe ja schon vorhin angedeutet, dass sie einen enorm starken Willen hatte und ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich da auch in einer gewissen Weise eingeengt gefühlt hat, also in Songs und Termine, die sie am Ende gar nicht mehr vertreten konnte.
Ja, da ging es sicherlich nicht nur Alexandra so, sondern auch ganz vielen anderen Künstlern, die ja auch immer wieder in diesem Zwiespalt stecken, immer einerseits der künstlerische Anspruch, den man auch an sich selbst hat, gegen dann dieses kommerzielle Hit-Korsett, in das man irgendwie gesteckt wird durch Plattenfirmen oder Manager. Trotzdem ist Alexandra ja sehr schnell wieder zurück auf die Bühne gegangen und war wieder der High-Performer, den die Massen halt auch von ihr gewohnt waren.
Ja, weil Alexandra am Ende enorm ehrgeizig war. Also es gibt Interviews von ihr, da sagt sie ganz klar, ich will unbedingt zur Elite gehören. Und wenn man zur Elite gehören will, dann tut man dafür natürlich auch einiges. Wie du gerade sagtest, sie ist direkt wieder auf die Bühne gegangen. Ungefähr 3 Wochen ist Alexandra damals nach ihrem Zusammenbruch in Davos. Ein paar Tage hängt sie dann noch zum Skifahren dran und dann geht der Terminmarathon weiter. Ende März tritt sie dann das erste Mal im holländischen Fernsehen auf und lernt dort Pierre Laferre kennen. Er gefällt ihr und sie gefällt ihm. Die beiden sind so verliebt, dass sie nur wenige Wochen später, am Ostersonntag 1969, ihre Verlobung bekannt geben. Alexandra will den dunkelhaarigen Mann, der angeblich mal Koreaflieger war, unbedingt heiraten. Doch nicht nur das, Pierre soll auch ihr Manager werden. Alexandras Familie und Freunden gefällt das allerdings gar nicht. Sogar Fred Weirich, ihr Produzent und Mentor, spricht sich gegen Pierre Laferre aus. Sieh dich ein bisschen vor bei diesem Mann. Der gefällt mir überhaupt nicht, warnt er sie. Und aus einem tiefen Misstrauen dem neuen Mann in Alexandras Leben gegenüber soll ein Familienmitglied dann angeblich sogar eine Detektei beauftragt haben, um im Leben von Pierre, ich sag jetzt mal, rumzuschnüffeln.
Sorry, Janina, ich glaube, das muss man nochmal wiederholen. Was hat das Familienmitglied gemacht?
Eine Detektei beauftragt. Also ein Privatdetektiv.
Um Pierre Laferre auszuspionieren und irgendwelche dunklen Geheimnisse aufzudecken. Das war wahrscheinlich der Hintergrund, oder?
Ja, und was damals herausgekommen ist, muss auch ein ziemlicher Schock für die Familie von Alexandra gewesen sein. Denn der liebe Pierre Laferre war wohl schon mal verheiratet oder zu diesem Zeitpunkt schon verheiratet, und zwar mit einer Dänin. Und angeblich soll diese Detektei das auch damals herausgefunden haben. Ja, und damit platzt natürlich die Liebesblase und auch die Beziehung zwischen Alexandra und Pierre.
Das war sicherlich ein harter Schlag für Alexandra. Und so wie ich das sehe und auch aus deinen Erzählungen schließe, hat sie sich ja immer sehr bemüht, allen Erwartungen zu entsprechen und auch keine Skandale auszulösen. Das wäre sicher einer gewesen. Wie ist sie denn dann damit umgegangen?
Ja, natürlich. Stell dir mal vor, der aufstrebende Schlagerstar Alexandra verlobt sich mit einem Mann, der bereits verheiratet ist. Also wenn das rausgekommen wäre, ich meine, wir beide sind selber Journalisten, wir wissen beide, dass das eine Schlagzeile wert gewesen wäre. Und wir reden natürlich nochmal, wir reden von dem Jahr 1969. Da hatte das natürlich nochmal eine ganz andere Temperatur. Und natürlich soll Alexandra auch genau davor Angst gehabt haben. Also so hat es zumindest ein Familienmitglied gesagt. Denn wer will, wie du es gerade schon gesagt hast, als Sängerin, die sich ein seriöses Image aufbauen will, dass so etwas an die Öffentlichkeit gelingt? Ich glaube, das will niemand.
Klar, also die Familie hat Pierre nachgeschnüffelt, hat auch was gefunden, was sie am Ende gegen ihn verwenden konnte. Was war denn der Eindruck von der Familie damals zu Pierre? Also waren die einfach nur eifersüchtig oder wollten Alexandra schützen, dass sie sich jetzt nicht einfach einen neuen Manager sucht, der am Ende nur an ihr Geld will? Also wie hat die Familie denn diese, ich sag's mal in Anführungszeichen, Vorsichtsmaßnahme mit dem Privatdetektiv denn begründet?
Es war ja nicht nur die Familie. Es waren ja auch die Freunde, die ihn irgendwie merkwürdig fanden. Also dem Umfeld von Alexandra war Pierre Laferre suspekt. Und es gibt ein Zitat, was mich hat aufhorchen lassen. Das stammt von Alexandras Cousine Marlene Zaus aus dem Film Alexandra, Legende einer Sängerin. Dort hat sie über diese Zeit damals gesprochen und sagte über Pierre, er sei ein, Zitat, verschlossener Mensch, der viele Geheimnisse verbarg. Meiner Meinung nach hatte er mehrere Masken. Und genau diese Aussage wird später auch noch eine sehr wichtige Rolle spielen.
Gut, vielleicht machst du es jetzt nicht noch spannender, sondern sagst uns einfach, was ist nach der Trennung passiert, wie ist Alexandra damit umgegangen?
Ja, die Trennung hat ihr natürlich zugesetzt. Also von da an verschlechtert sich ihr Zustand irgendwie. Alexandra wird misstrauisch, fühlt sich teilweise verfolgt, wirkt oft deprimiert, weint auch viel. Und mit ihrer wachsenden Popularität erhält Alexandra natürlich auch immer mehr Fanpost. Dann darunter seien aber laut ihrer Cousine nicht nur schöne Briefe gewesen, also es gab nicht nur Anerkennung für sie, sondern auch Drohungen. Alexandra hat sich deshalb natürlich Sorgen gemacht, nicht nur um sich selbst, sondern auch um ihren Sohn, mit dem sie durch ihre ganzen Termine und Verpflichtungen natürlich immer weniger Zeit verbringen konnte. Und so hat sie sich dann entschieden, ihn auf einem Internat anzumelden am Starnberger See. Nicht nur, weil sie immer weniger Zeit mit ihm verbringen konnte, sondern auch, weil sie nicht wollte, dass Oma Walli, also ihre Mutter, den Sohn alleine großzieht. Das anfallende Schulgeld bezahlt sie dann ein Jahr im Voraus. Außerdem schließt sie eine zweite Lebensversicherung ab. Doch nicht nur das. Kurz vor dem anstehenden Familienurlaub auf der Nordseeinsel Sylt setzt Alexandra plötzlich ihr Testament auf.
Sehr spannend. Du hast gerade gesagt, dass sich Alexandra verfolgt gefühlt hat. War das, ich sag jetzt mal, nur ein Gefühl aufgrund der Drohungen oder gab es auch wirklich reale Anzeichen dafür, dass jemand hinter ihr her ist?
Das sind Aussagen, die von Verwandten und Freunden von Alexandra stammen, die im Nachhinein berichtet haben, dass Alexandra zu der Zeit oft Angst gehabt haben soll und irgendwie unter einer Art Verfolgungswahn gelitten hat. In dem Film, den ich eben ja schon mal erwähnt habe, spricht auch Fred Weirich, der ja lange Zeit ihr Produzent war und später auch ein enger Freund. Und ich zitiere ihn hier mal an der Stelle. Der hat nämlich gesagt, sie rief auf dem Flur um Hilfe. Man verfolgt mich. Sie hatte eine Art Verfolgungswahn.
Hat sie denn Medikamente, starke Psychopharmaka oder irgendwas in diese Richtung genommen, die das auch nochmal befeuert haben könnten? Also gibt es dazu auch irgendwelche Aussagen?
Es gibt eine Aussage von Hans Beierlein. Wir erinnern uns, ihr ehemaliger Manager und Liebhaber, der ebenfalls in dem ARD-Film zu Alexandra spricht. Und seine Aussage deutet darauf hin, dass sie zumindest schon mal Medikamente genommen hat. Also das war im Juni 1968, also circa ein Jahr zuvor. Da hatte Alexandra einen Auftritt bei einem internationalen Festival in Karlsbad, also in Tschechien. Und da hatte sie laut Beierlein ein ziemliches Flattern bekommen. Also sie sei sehr nervös gewesen. Er habe dann versucht, sie ein wenig auf Norm zurückzuholen und ihr die Aufregung zu nehmen. Ich zitiere jetzt an dieser Stelle. Das ging dann neben vielem guten Reden durch eine Valium-Tablette. Und welche Aussage auch noch interessant ist, ist die von Fred Weirich, der etwas erzählt hat, das mich hat hellhörig werden lassen. Er sagte, sie hatte Humor, die konnte lustig sein. Aber sie konnte auch zu Tode betrübt sein. Und Alexandra soll einmal zu ihm gesagt haben, ich werde keine 40, ich werde viel früher sterben.
Oh, das sind schon harte Aussagen von Wegbegleitern und vor allem Menschen, die sie ja sehr gut kannten über viele Jahre hinweg. Und in Hinblick auf das, was du uns als nächstes erzählen wirst, kriege ich jetzt schon ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen.
Zu Recht, denn die letzten Tage im Leben von Alexandra werfen auch im Hinblick auf diese Aussagen sehr viele Fragen auf. Wir schreiben jetzt den 26. Juli 1969, 5 Tage vor der Todesfahrt. Alexandra beschließt auf einmal, ihr Testament zu machen und beauftragt eine ihr von Beierlein empfohlene Kanzlei. Handschriftlich setzt sie Folgendes auf. Zu meiner alleinigen Vorerbin berufe ich meine Mutter Frau Walli Treitz, geborene Swatch. Die Vorerbschaft dauert bis zum Tode der Vorerbin. Zu meinem Nacherben auf den Tod der Vorerbin berufe ich meinen Sohn Alexander Nefjedow, geboren am 26.06.1963. Für den Fall, dass der Nacherbfall eintreten sollte, bevor mein Sohn Alexander das 25. Lebensjahr erreicht hat, ordne ich Testamentsvollstreckung an. Die Testamentsvollstreckung soll enden, wenn mein Sohn das 25. Lebensjahr erreicht hat. Sie unterzeichnet die Papiere mit Doris Nefjedow, geborene Treitz, und schreibt darunter dann noch ihren Künstlernamen Alexandra.
Also das bedeutet, wenn Alexandra stirbt, erbt erst einmal ihre Mutter. Sobald diese verstirbt, wird ihr Sohn Alexander erben. Aber auch erst, wenn er 25 Jahre alt ist. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Und sollte die Oma sterben, bevor er 25 ist, wird ein von Alexandra ernannter Rechtsanwalt das Erbe verwalten.
das bekommt hier für meinen Geschmack langsam eine ganz merkwürdige Dynamik, wenn man sich überlegt, dass die einfach 5 Tage vor dieser Todesfahrt, auf die wir jetzt natürlich auch noch gleich zu sprechen kommen, ihr Testament neu aufgesetzt hat.
Ja, merkwürdig ist hier das richtige Stichwort, denn kurz vor ihrer Abreise in den Urlaub nach Sylt erzählt Alexandra ihrer Tante Hildegard von dem Testament und sagt, so hat es Tante Hildegard später beschrieben, wir haben das Testament gemacht. Ich weiß nicht, ob ich jemals zurückkomme. Und die Tante will daraufhin gefragt haben, wieso Alexandra so spreche, sie sei doch noch so jung. Und ihre Antwort soll gelautet haben, ich weiß nicht, wie mein Leben verläuft. Es ist der Abend des 30. Juli 1969. Alexandra, ihr Sohn Sascha und ihre Mutter Walli nehmen den Autozug nach Hamburg, um von dort aus weiter zur Erholung nach Sylt zu reisen. Am nächsten Tag in Hamburg angekommen, trifft sich Alexandra mit dem Direktor ihrer Plattenfirma. Es geht um ihren auslaufenden Plattenvertrag und eine mögliche Verlängerung. Alexandra ist unzufrieden mit den Bedingungen und auch mit den Liedern, die sie singen soll. Die Plattenfirma will sie aber unbedingt halten und verspricht Besserung. Nach dem Gespräch geht die Reise weiter. Westerland ist das Ziel der Familie. Die Sonne scheint, es ist warm, bestes Wetter für einen Urlaub. Doch auf der Fahrt bekommt Alexandra plötzlich Probleme mit ihrem Mercedes, den sie erst im November 1968 gekauft hatte, also der noch kein Jahr in ihrem Besitz ist. Der Wagen fährt nicht mehr richtig und muss mit Hilfe von einigen freundlichen Männern zu einer naheliegenden Tankstelle geschoben werden. Zum Glück ist dort auch eine Autowerkstatt angegliedert. Die Zündspule wird erneuert und der Vergaser überprüft. Alexandra bezahlt 33,33 Mark und macht sich wieder auf den Weg. Kurze Zeit später, am Nachmittag des 31. Juli 1969, geschieht das Unglück. Gegen 15 Uhr fährt Alexandra die Landstraße 149 Richtung Friedrichstadt entlang und nähert sich der Kreuzung B203. Mutter Walli sitzt auf dem Beifahrersitz, ihr Sohn schläft auf der Rückbank. Die Straße ist trocken, das Wetter gut, die Sicht klar. Zur gleichen Zeit befindet sich ein mit Spurwegplatten beladener LKW auf der B203. Er will gerade die Kreuzung zur Landstraße 149 überqueren, als er plötzlich einen von links herankommenden Schatten auf seinen Lastzug zuschießen sieht. Es ist der weiße Mercedes mit Alexandra am Steuer. Nun geht alles ganz schnell. Ihr Wagen fährt direkt auf den heranfahrenden LKW hinzu. Dieser stößt mit der linken Vorderseite seitwärts gegen den Mercedes und schiebt den Wagen samt Insassen 20 Meter vor sich her durch einen flachen Graben auf eine rechts neben der Straße befindliche Wiese. Um 15.05 Uhr klingelt bei der Polizei in Tellingstedt das Telefon. Ein Zeuge berichtet von einem schweren Verkehrsunfall. 2 Polizisten machen sich sofort auf den Weg zur Unfallstelle und treffen dort rund 2 Minuten später ein. Gleichzeitig mit ihnen kommt ein Streifenwagen des Bezirksrevier Heide an, der zufällig in der Nähe war, und der verständigte Arzt aus Tellingstedt. Alexandras Mercedes liegt auf der Wiese. Die Beifahrerseite ist zerquetscht, der Wagen ein Totalschaden. Ein Beamter des Streifenwagens löscht sofort den vorne leicht brennenden Unfallwagen mit einem Feuerlöscher. Helfer holen Walli aus dem Wrack, betten sie auf der Wiese. Sie lebt noch, ist aber schwer verletzt. Der 7-jährige Sohn wird von der Unfallstelle weggebracht, er ist nur leicht verletzt. Doch für Alexandra kommt jede Hilfe zu spät. Als sie Sekunden später unter Anleitung des Arztes aus dem Wagen befreit wird, ist sie bereits tot. Um ca. 15.20 Uhr trifft der Krankenwagen ein und bringt Walli in das städtische Krankenhaus nach Heide. Dort erliegt auch sie ihren Verletzungen. Und noch bevor das Blut getrocknet ist, richtet jemand sein Interesse auf Alexandras Leiche.
Das ist wirklich richtig heftig. Also ich fasse nochmal zusammen, Alexandra war sofort tot. Ihre Mutter hat noch gelebt, ist ins nächstgelegene Krankenhaus gekommen, wo sie dann aber auch kurze Zeit später verstorben ist. Und der arme kleine Sohn, man muss sich das mal vorstellen, er musste das alles mit ansehen.
Ja, der Sohn wurde relativ schnell vom Unfallort weggebracht. Also es waren Helfer vor Ort, die auch Walli geborgen haben und den Sohn dann erstmal in ein naheliegendes Haus gebracht haben, damit er zumindest diese ganze Bergung nicht miterlebt.
Das ist schon mal sehr gut. Da haben die Helfer auch sehr schnell blitzschnell und sehr, sehr richtig reagiert in dem Moment. Ja, die ganz große Frage, die jetzt natürlich bleibt, wie konnte es zu diesem tragischen Unfall kommen?
Ja, das ist wirklich die große Frage, die mir auch nach Akteneinsicht, diversen Gesprächen und Gedanken zu diesem Fall irgendwie immer noch im Kopf herumschwirrt, denn es gibt in diesem Fall wirklich einige Ungereimtheiten.
Fangen wir vielleicht mal ganz am Anfang an bei dem Dokument, das als erstes erstellt wird in so einem Fall, und zwar dem Polizeibericht zum Unfall. Was steht denn da drin?
Also für die Polizei war die Sachlage relativ schnell klar. Der LKW hatte Vorfahrt, Alexandra hat offensichtlich nicht gebremst und ist somit schuld an dem Unfall. Ich zitiere jetzt gerne mal aus dem Unfallbericht. Dort wird als Unfallursache Folgendes genannt: Nichtbeachtung der Vorfahrt beim Überqueren der mit beidseitig mit Vorwarnung gesicherten Kreuzfahrt, Klammer auf, Halt, Ausrufungszeichen, Vorfahrt achten, Ausrufungszeichen, Klammer zu, durch die Fahrerin Doris Nefjedow. Und in dem Schlussbericht der Polizei steht zudem: Es kann hier lediglich nochmals wieder bestätigt werden, dass die Fahrerin Nefjedow nicht die Vorfahrt beim Überqueren der beidseitig mit Vorwarnung gesicherten Kreuzung beachtete. Sie fuhr ohne anzuhalten zügig auf die Kreuzung, wie es die vernommenen Zeugen bestätigten.
Also das hört sich jetzt so an, als sei für die Polizei einfach direkt klar gewesen, dass Alexandra an dem Unfall schuld war, also kein Fremdverschulden vorliegt. Und was ich auch noch spannend finde, ist, das hast du ganz am Ende jetzt genannt, die vernommenen Zeugen. Das heißt, es gab also Zeugen, die den Unfall gesehen haben.
Ja, es gab mehrere Zeugen, die auch befragt wurden. Darunter waren natürlich auch einige, die das Unfallgeschehen an sich nicht direkt mitbekommen haben. Es wurden zum Beispiel Leute befragt, die kurze Zeit vorher vor dem LKW gefahren sind oder mit Alexandra zusammen auf der Straße waren, um natürlich auch einschätzen zu können, wie schnell ist wer gefahren, um sich von der Verkehrssituation ein Bild zu machen. Ein Mann gab es aber, der den Unfallhergang tatsächlich gesehen hat. Und die Aussage habe ich mir natürlich auch noch mal ganz genau angeguckt. Und er sagt: Ich sah keine Bremslichter oder sonst wie Anzeichen, dass die Fahrerin vor der Stoppstraße ihre Geschwindigkeit reduzierte oder sogar anhielt. Gleichzeitig sah ich von meinem Standpunkt auch den LKW mit Anhänger aus Richtung Rendsburg kommen. Der LKW fuhr direkt seitwärts in den PKW. In so einem Fall würde man natürlich gerne als Journalistin mit diesen Zeugen sprechen und sich das nochmal schildern lassen, wie das alles abgelaufen ist. Tatsächlich sind aber alle Zeugen tot. Aber der Polizist, der damals am Unfallort war als erstes, der lebt noch und mit dem habe ich sprechen können. Und der sprach mir gegenüber von der berühmten Todeskreuzung.
Berühmte Todeskreuzung? Also sind hier jetzt schon viele tödliche Unfälle passiert gewesen? Oder wieso hatte diese Kreuzung zum Zeitpunkt dieses Unfalls um Alexandra den Ruf einfach schon weg?
Ja, man könnte ja jetzt ja auch vermuten, dass er das im Nachhinein so bezeichnet, weil Alexandra einfach so berühmt war. Aber du liegst komplett richtig. Es soll zuvor schon mehrere schwere Verkehrsunfälle an genau dieser Kreuzung gegeben haben. Und er sagte dann noch, was ich für wirklich irgendwie interessant war, so völlig verständnislos hat er gesagt: Ich weiß auch nicht, warum sie das übersehen hat. Da waren übergroße Halteschilder an der Kreuzung in zweifacher Ausfertigung auf beiden Seiten und trotzdem ist sie darüber gefahren.
Also in so einem Fall denkt man ja jetzt irgendwie direkt an mehrere Dinge. Man stellt sich die Frage, war sie abgelenkt und hat sie vielleicht deswegen nicht gebremst, hat sie die Schilder einfach wirklich nicht gesehen, und es war alles ein tragischer Unfall. Waren Drogen oder Alkohol im Spiel? Gab es vielleicht sogar einen technischen Defekt am Wagen? Oder, das ist ja auch eine Legende um Alexandra, wollte sie sich möglicherweise das Leben nehmen, obwohl das Testament, das sie ja kurz vor dieser Fahrt noch aufgesetzt hat, eigentlich gegen einen Suizid spricht. Denn immerhin hat sie ja ihre Mutter und ihren Sohn im Auto gehabt und die beiden ja einfach in ihrem neuen Testament als Alleinerben eingesetzt. Es würde ja keinen Sinn ergeben, dieses Testament aufzusetzen und dann 5 Tage später mit beiden im Auto einen erweiterten Suizid vorzunehmen.
Ja, das sehe ich genauso wie du.
Was haben denn die Obduktion und das toxikologische Gutachten ergeben? Sowas wird ja auch immer gemacht in solchen Fällen.
Ja, und da kommen wir zu einer der Merkwürdigkeiten, denn beides gab es nicht.
Wie, das gab es nicht, weil es einfach damals zu der Zeit nicht gemacht wurde oder wie kam es dazu?
Kurz vielleicht einmal vorweg, ich komme gleich zu deiner Frage. Ich habe mir auch den Leichenschauschein angeschaut und da ist als Todesursache Atemlähmung angekreuzt. Und bei der Frage, welches Leiden den Tod unmittelbar herbeigeführt hat, steht handschriftlich geschrieben Schädelbruch. Aber, um jetzt zu deiner Frage zu kommen, aber eine ausführliche Obduktion oder eine Blutentnahme für einen toxikologischen Bericht gab es nicht.
Ich bin jetzt keine Medizinerin, aber Atemlähmung und Schädelbruch scheinen mir schon 2 verschiedene Todesursachen zu sein. Also wenn man sich darüber nicht ganz klar war, wieso wurde keine Obduktion durchgeführt?
Ja, weil man es zu dem Zeitpunkt einfach irgendwie nicht für nötig gehalten hat. Also in dem Unfallbericht der Polizei vom 1. August 1969 steht auch, die Todesursachen dürften im kausalen Zusammenhang mit den bei dem Unfall erlittenen Verletzungen stehen. Also die Polizei ist halt davon ausgegangen, die sind gestorben wegen des Unfalls, was natürlich auch Sinn macht. Aber ich teile deine, sagen wir mal, Verwunderung darüber, warum man keine Obduktion macht oder gemacht hat. Und habe auch den Polizisten darauf angesprochen, weil, also ich habe mich natürlich auch gefragt, eine 27-jährige Sängerin stirbt. Du willst doch Antworten haben, zumindest für den Sohn, der noch überlebt hat, dass du dem vielleicht irgendwann mal eine Antwort geben kannst. Und der Polizist hat mir am Telefon gesagt, dass das die Entscheidung der Staatsanwaltschaft war. Also die Staatsanwaltschaft hat es nicht für nötig gehalten, eine Obduktion durchzuführen. Ich zitiere ihn.
Mit welcher Begründung?
Ja, ich zitiere ihn hier gerne an der Stelle. Wir haben angerufen bei der Staatsanwaltschaft und die hat es abgelehnt, sie zu obduzieren, weil es in unseren Augen ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang war. Ich habe dann auch extra nochmal nachgehakt und habe gefragt, ob sie oder er, also die Polizei, dann in dem Fall lieber eine Obduktion gemacht hätte. Und da hat er gesagt, ja. Aber das muss die Staatsanwaltschaft entscheiden. Die Polizei darf das natürlich nicht.
Alles klar. Also fassen wir nochmal zusammen. Ein Topstar, gerade zur beliebtesten Sängerin des Landes gekürt, rast auf den Weg in den Urlaub über 2 Stoppschilder, kracht in einen LKW und stirbt mit 27 Jahren. Auch ihre Mutter kommt ums Leben, ihr Sohn und der LKW-Fahrer überleben. Kurz davor verfasst sie ihr Testament, in dem Mutter und Sohn als Alleinerben eingesetzt werden, schließt eine 2. Lebensversicherung ab und zahlt das Internatsgeld für ihren Sohn 1 Jahr im Voraus. Jetzt haben wir gerade gehört, es gab keine Obduktion, es gab keinen Drogentest und das bei einem Promi-Crash. Das klingt für mich schon sehr nach Bequemlichkeit oder aber irgendjemand wollte keine Antworten.
Und genau darüber sprechen wir nächste Woche in Soko-Schlager. Denn die fehlende Obduktion ist erst der Anfang des Mysteriums. In der Unfallnacht bricht jemand in die Leichenhalle ein. Kurz darauf will jemand ihre Leiche schnellstmöglich einäschern lassen. Und Alexandras Ex-Verlobter Pierre Lafaire verschwindet spurlos. Jahrzehnte später bekommt Alexandras Biograf Morddrohungen, als er anfängt, genau diesen Spuren nachzugehen. Er vermutet einen Mordkomplott und wird selbst zum Gejagten. Was dahinter steckt und was unsere Recherchen noch ergeben haben, das erfahrt ihr in Teil 2 zum rätselhaften Tod von Alexandra. Für heute bedanken wir uns fürs Zuhören und wir hoffen natürlich, dass ihr nächste Woche unbedingt wieder mit dabei sein wollt.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf nächstes Mal und ich bin schon sehr gespannt, wie es denn mit dieser dramatischen Geschichte weitergeht.
Das darfst du, das dürft ihr auch sein.
Wir hören uns nächste Woche in Soko Schlager.
Tschüss! Soko Schlager ist eine Produktion von Schlager.de. Redaktion Janina Kirsch und Bettina Steinke. Produktion Niklas Schäuble und Vincenzo Proscio.